Radio Horeb, Abend der Jugend, mein Name ist Timo und stell dir mal vor, du sitzt morgen beim Arzt und er sagt dir, dass du Krebs hast. Oder die Ärztin verkündet, dass du keine Kinder mehr bekommen kannst. Was machst du dann? Das Leben bringt manchmal echt richtig unerwartete Wendungen mit sich. Schicksalsschläge können einen echt krass aus der Bahn werfen und in tiefe Verzweiflung stürzen. Und die Frage ist natürlich, was hilft einem in so einer Situation? Und im Abend der Jugend heute wollen wir genau darüber sprechen. Wir haben 6 verschiedene besondere Gäste bei uns, die aus ihrem ganz bewegten und herausfordernden Leben erzählen, wie sie damit umgegangen sind oder damit gerade umgehen. Und wir starten rein mit dem Song Safe von Cobain.
Es gibt keinen Grund, dass du verzweifelst. Du weißt, dass ich da bin, wenn du fällst. Bitte fühl dich nie mehr allein. Ich nimm dich in meinen Arm, du bist safe.
Du hast Ups und Downs nur ohne Ups. Seh dich so selten, wie du lachst. Ich seh dich so selten allgemein. Und ich dachte, dass du weißt, du packst es nicht allein. Immer viele Menschen um mich rum, doch wenn es einmal nicht so läuft, dann stehst du wieder mal allein da. Bis ich reden, deine Lippen bleiben stumm und die Träne an deiner Wange spiegelt sich in deinem Wein. Chaos in deinem Kopf, es sieht aus wie in deinem Zimmer. Genau das meinst du, wenn du sagst, es ist alles so wie immer. Yeah. Wollte schon so lange was ändern, doch weiß nicht, wo du anfangen sollst. Yeah. Catch deine Gedanken, wenn du laut träumst. Komm, ich helf dir beim Aufräumen. Es gibt keinen Grund, dass du verzweifelst. Du weißt, dass ich da bin, wenn du fällst. Bitte fühl dich nie mehr allein. Ich nimm dich in meinen Arm, du bist safe. Es gibt keinen Grund, weil ich weiß einfach immer, was dich umtreibt. Und bleib an deiner Seite, du bist nie mehr alleine. Ich nimm dich in meinen Arm, du bist safe.
Einmal auf Pause bei deinem Sad Song, damit du mich hören kannst, ey. Ich weiß, du bist down, aber du musst mir vertrauen, wenn ich dir sage, du bist wertvoll.
Du brauchst niemand, der dich judge, sondern jemand, der dir sagt, wenn du schwach bist, dann geb ich dir wieder neue Kraft. Schalt ab und nimm meine Hand, nimm meine Hand. Chaos in deinem Kopf, es sieht aus wie in deinem Zimmer. Vielleicht glaubst du mir, dass es nicht so bleiben muss für immer. Yeah. Die Erinnerung von früher, sie kommt wieder und du fragst dich, ob du aufgeben sollst. Doch wenn du vom Laufen keine Luft mehr hast, nimm ich dich hochgepackt. Es gibt keinen Grund, dass du verzweifelst. Du weißt, dass ich da bin, wenn du fällst. Bitte fühl dich nie mehr alleine. Ich nimm dich in meinen Arm, du bist safe, ja. Es gibt keinen Grund, weil ich weiß einfach immer, was dich umtreibt. Und bleib an deiner Seite, du bist nie mehr alleine. Ich nimm dich in meinen Arm, du bist safe. Es gibt keinen Grund, dass du verzweifelst. Du weißt, dass ich da bin, wenn du fällst. Bitte fühl dich nie mehr allein. Ich nehm dich in meinen Arm und du bist safe. Ja, es gibt keinen Grund, weil ich weiß einfach immer, was dich umtreibt. Und bleib an deiner Seite, du bist nie mehr alleine. Ich nehm dich in meinen Arm und du bist safe.
Radio Horeb, Abend der Jugend, das war Cobain mit dem Song Safe. Und wir wollen heute ein bisschen drüber sprechen, was ist, wenn das Leben nicht so verläuft, wie man sich selber vielleicht vorstellt oder geplant hat. Teilweise gibt es ja einfach so Momente, wo man denkt, mein Leben macht erstmal gar keinen Sinn mehr, wenn man so eine krasse irgendwie gesundheitliche Diagnose bekommt oder jemand in seinem Umfeld plötzlich stirbt. Da gibt es ganz viele verschiedene Szenarien. Wir wollen drüber sprechen, was mache ich denn dann? Und wir haben heute Abend als erstes den Arthur Weber dabei. Vielleicht kennt der ein oder andere ihn schon, er war schon ein paar Mal bei uns und er hat eine Krebsdiagnose bekommen. Er ist mittlerweile 28, Wirtschaftsinformatikstudent, Jungunternehmer und heute aus Bad Bitzenbach uns zugeschaltet. Hallo Arthur. Arthur, du hast mit 18, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, eine Krebsdiagnose bekommen. Wie war das damals für dich?
Ich muss ehrlich sagen, es war schon ein sehr, sehr großer Schock. Ich war gerade auf meinem Missionsjahr nach dem Abi, ein Jahr für Gott, Mission in Chicago, waren auch auf einer Haiti-Reise und komme zurück, dachte eigentlich, ich bin nur erkältet, hatte irgendwie so komische Beschwerden, Symptome, gehe zum Arzt und auf einmal sagt er, ja, höchstwahrscheinlich haben Sie einen Tumor und wir wissen nicht, ob er gutartig oder bösartig ist und ich muss das Missionsjahr beenden, also ja, pausieren. Ich muss zurück nach Deutschland fliegen. war eine sehr, sehr schwere Zeit, weil man ja oft denkt, ja, ich mache gerade so viel Gutes für Gott, ich schenke ihm ein Jahr meines Lebens und so belohnt er mich, jetzt kriege ich irgendwie eine Krankheit und muss zurück nach Deutschland. Also es war echt, ja, nicht schön.
Ja, du sagst es ja gerade schon, manchmal denkt man, ne, wenn man gläubig ist oder ein gutes Leben führt, dass man dann irgendwie verschont bleibt von Leid oder von so Schicksalsschlägen. Aber das ist tatsächlich nicht so. Wir können uns da niemals sicher sein. Ich meine auch, ne, wenn wir uns das Leben von Jesus anschauen, der ist ja auch überhaupt nicht verschont geblieben von Leid. Aber wie hast du dann diese Zeit erlebt?
Also am Anfang war ich schon wirklich sauer auf Gott und enttäuscht. Aber dann habe ich wirklich sehr viel Trost gefunden im Gebet, vor allem im Kreuzweg. Ich habe fast jeden Tag so eine Kreuzwegandacht gemacht, allein in der Kapelle. Und habe einfach probiert, meinen Schmerz mit dem Schmerz Jesu zu verbinden und es auch aufzuopfern für Menschen, weil es gab viele Menschen in meinem Umfeld, die sehr gelitten haben durch irgendwie Beziehungsprobleme, auch andere gesundheitliche Probleme. Und ich wusste, dass dieses Leid nicht umsonst ist, dass es auch einen Sinn hat. Und da hat mir einfach das Gebet sehr stark geholfen und auch vor allem, wo ich dann mit meiner Familie war, dass ich das auch als Segen gesehen habe, dass durch diese Krankheit sind wir als Familie viel enger gerückt. Wir haben zusammen gebetet, meine Eltern sind mit mir ins Krankenhaus gefahren zu den Vorsorge-Nachsorge-Untersuchungen und ich habe auch sehr viel Trost durch gute Freundschaften erfahren. Also hier, wir hatten so eine Freundschaftsgruppe mit Claudia, Emily, mit Mario, mit Patrick, mit Wojtek, mit Miriam. Wir hatten so eine Freundschaftsgruppe, so ein paar katholische Jugendliche aus der Jugendgruppe und wir haben halt viel zusammen erlebt. Und wo ich dann zurückgekommen bin, sind die auch direkt mich besuchen gekommen. Und ich, also obwohl ich mich mit dieser Diagnose manchmal allein gefühlt habe, hat mir Gott immer wieder Engel geschickt, Engel des Trostes.
Wie geht's dir mittlerweile, Arthur?
Boah, mittlerweile geht's mir gut. Also ich hatte Glück im Unglück, im Sinne, es war zwar ein bösartiger Tumor, aber Gott sei Dank war er nicht gestreut. Das heißt, ich konnte nach der OP, war ich dann 4 Wochen zu Hause, 5 Wochen circa, hatte noch die Nachuntersuchungen, musste mich erholen. Aber dann habe ich auch die Zeit genutzt und bin rumgefahren, habe irgendwie Zeugnis gegeben, ich war damals mit Regnum Christi als Coworker unterwegs und wenn ich halt nicht Coworker in Amerika sein konnte, dann war ich halt für die paar Wochen Coworker in Deutschland. Und ich habe auch mit der Versicherung gesprochen, Gott sei Dank hatten wir eine gute Versicherung und ich habe gesagt, wenn ich gesund bin, will ich wieder nach Amerika zurück. Und dann nach 5 Wochen, dann im Anfang März, konnte ich dann zurück nach Amerika und das Missionsjahr beenden. Und ich bin jetzt noch in der Nachsorge, also tatsächlich habe ich jetzt in 3 Wochen oder so habe ich noch meinen Nachsorgetermin. Und ich freue mich auch sogar, weil der Arzt, den ich dann kennenlernen durfte, der ist auch Christ und wir haben auch zusammen gebetet. Also es waren echt viele Zufälle, aber wenn du an Gott glaubst, dann gibt's halt keine Zufälle. Dann weißt du, dass viele Sachen einfach er fügt und das ist so schön.
Was würdest du Hörern mitgeben, die auch vielleicht so eine Diagnose haben oder gerade durch eine schwere Zeit durchgehen?
Also es gibt viele. Es gibt sehr, sehr viele Faktoren. Ich finde, das Allerwichtigste ist auf jeden Fall Gott. Gott suchen, mit Gott ins Gespräch kommen, eigene Worte benutzen. Nicht nur immer diese vorformulierten Gebete, die natürlich sehr schön und sehr stark sind. Das Vater unser, gegrüßet seist du Maria. Aber vor allem mit Gott zu sprechen wie mit einem Freund. Ich finde sehr stark im Buch Exodus, also wo Mose dann natürlich mit Gott mit dem brennenden Dornbusch, aber danach haben die so ein Zelt, und das ist so ein Zelt der Begegnung, wo Gott mit Mose spricht, von Angesicht zu Angesicht, wie man mit einem Freund spricht. Eine sehr starke Bibelstelle für mich. Und so habe ich probiert, einfach mit Gott ehrlich zu sprechen, wie mit einem Freund, wie als wäre er jetzt neben mir. Und auch die Sakramente haben mir, also einfach Beichte, Anbetung, Heilige Messe, so oft es geht, weil je mehr ich dann Gott eingeladen habe, habe ich gespürt, dass er einfach dieses, das Lenkrad übernimmt meines Lebens und er auch das fügt und auch gute Freunde haben, mit denen man darüber sprechen kann, sich auch irgendwie positive Ablenkungen suchen, also nicht zu viel am Handy sein, sondern wirklich probieren, mit Menschen zu sein, mit Gott, Bibel lesen. Ich meine, jede Situation ist anders, jede Situation ist einzigartig, aber ich glaube, dieser Gemeinschaftsaspekt, dieser Gebetsaspekt sind auf jeden Fall sehr hilfreich, also das kann ich jedem nur ans Herz legen.
Arthur, danke. Ich glaube, da waren echt richtig gute Tipps dabei. Wir wünschen dir eine ganz gute Untersuchung jetzt bei deinem Arzt und danke für deine guten Tipps.
Ja, vielen herzlichen Dank und im Gebet verbunden. Ich bete für alle, die jetzt gerade eine schwere Zeit haben, denn mit Gott wird alles gut.
Amen, so ist es. Ja, wir haben als nächstes gleich die Lisa Perwein bei uns. Sie hat einen großen Kinderwunsch gehabt, aber bisher hat sie noch kein Kind und wie sie damit umgeht oder umgegangen ist, das hörst du gleich nach Toby Mac. Help is on the way.
Maybe midnight or midday, never early, never late, he gon' stand by what he claimed, lived enough life to save.
I heard your heart, I see your pain, out in the dark, out in the rain, feel so alone, feel so afraid, I heard you pray, in Jesus' name.
It may be midnight or midday, it's never early, never late, he gon' stand by what he claimed, I lived enough life to save.
Help is on the way, round in the corner, help is on the way, coming for ya, help is on the way, yeah, yeah, I lived enough life to say, help is on the way.
Sometimes it's days, sometimes it's years, some face a lifetime of falling tears. But he's in the darkness, he's in the cold, just like the morning, he always shows.
It may be midnight or midday, it's never early.
Radio Horeb, heute mit dem Thema Gläubig trotz Schicksalsschlag. Wir befassen uns heute damit, wenn das Leben mal nicht ganz so läuft wie geplant. Und bei der Lisa Perwein von der Home Mission Base in Salzburg war das auch so. Sie ist mittlerweile ziemlich bekannt als Speakerin und hat auch eine eigene Beauty-Marke namens Augenstern. Und ja, sie wollte eigentlich immer Kinder haben und hat jetzt aber gemerkt, dass es bei ihr doch nicht so wirklich möglich ist oder nicht so leicht ist. Und wie sie damit umgeht, mit diesem bisher unerfüllten Kinderwunsch, das hörst du jetzt.
Das erste war, mit 15 Jahren hat mir meine Mama eingeladen zu einem Mutter-Tochter-Einkehrtag. Und unter anderem haben wir da eine Übung gemacht, wie die Mütter nicht dabei waren, dass wir unsere Liste für unseren Traummann geschrieben haben. Also was sollte der Traummann alles haben? Und das war wirklich eine lange Liste bei mir, muss ich ehrlich sein. Und wir haben dann ein Gebet mitbekommen, wo wir für unseren zukünftigen Mann beten. Und ich muss sagen, ich wollte immer einen Freund haben. Und deswegen habe ich dieses Gebet so gebetet wie noch nie was zuvor in meinem Leben. Wirklich jeden Tag habe ich gebetet um meinen Traummann. Also mit 15 war das. Und dann eben, wie ich 16 geworden bin, bin ich zu Pfingsten nach Salzburg und habe da tatsächlich meinen Traummann kennengelernt. Genau, von da an ist mein Leben ziemlich wie geplant verlaufen. Es war eine sehr coole Jugend, wir haben sehr viel unternommen, sind jeden Freitag, Samstag unterwegs gewesen, fort gewesen. Und mein Plan war, wir waren dann quasi mit 16 sind wir zusammengekommen, und dachten, naja, nach 5 Jahren könnte man schon heiraten. Das war also mein Plan. Und mein Plan war auch, dass so 1-2 Jahre später dann hoffentlich ein Kind kommt und ich möchte auch 4 Kinder wie meine Mama und das soll ich hoffentlich so bis 30 abgeschlossen haben. Das war so mein Lebenstraum. Und es hat alles geklappt. Also ich habe dann mit 20 meinen Hochzeitsantrag bekommen, habe mit 21 geheiratet, war eine wunderschöne Hochzeit. Nur ein Kind ist nie gekommen. Und wie wir so begonnen haben zu probieren, dass wir schwanger werden, war das dann wirklich eine harte Zeit für mich. Ich muss sagen, da hat die schlimmste Zeit in meinem Leben begonnen, weil ich habe es überhaupt nicht verstanden. Ich habe mir gedacht, ich bin ja eh das perfekte Vorzeigefrau, Gott, die möchte Mutter und Hausfrau werden, wer möchte sonst noch werden, ich werde doch wohl schwanger werden. Und das überhaupt nicht verstanden, warum das nicht geklappt hat. Alle meine Freundinnen sind schwanger geworden und ich habe alles durcherlebt, alle Höhen und Tiefen. Und das Blöde ist oder das Herausfordernde ist, wenn du schwanger werden willst, du hast halt jedes Monat eine Chance. Und dann hoffst du wieder und betest und gibst alles und versuchst irgendwie Gott zu überzeugen, dass er da einen schenkt. Und dann ist wieder die totale Enttäuschung da. Und das war echt eine sehr, sehr schwierige Zeit. Das nächste Problem war, dass ich keine Perspektive und keine Vision hatte, weil das meine einzige Perspektive und meine einzige Vision war für mein Leben. Und so verging Monat für Monat für Monat, bis im Ende 6 Jahre vorübergegangen sind. 6 Jahre, wo 5 davon eben Kinderwunsch waren. Und das war wirklich eine schwierige Zeit. Das war unsere erste Zeit in der Ehe. Und ich war traurig, ich war wütend, ich war neidig, ich war eifersüchtig auf jeden, der schwanger geworden ist. Ich war komplett andere Person, wie ich jetzt bin. Irgendwann hat es ihm aber gereicht, meinen Mann da wirklich an meinem Tisch gehauen und gesagt, so geht's jetzt nicht mehr weiter. Du musst da was anderes suchen. Du kannst nicht warten auf das, dass du schwanger wirst. Such da was, was dir Spaß macht. Und ich habe keine Ahnung, was mir Spaß macht. Ich habe keine Ahnung, was ich kann. Ich habe mich in meinem Leben wirklich mit dem nie groß auseinandergesetzt. Jetzt war das echt ein schwieriger und großer Prozess für mich, das herauszufinden. Und mein Mann hat mich da sehr viel unterstützt und auch andere Freunde, die in mein Leben gesprochen haben und die mir was zugesprochen haben, was ich kann, was ich selber nicht gesehen habe. Und das ist total was Wertvolles und das möchte ich euch gleich mal als erstes mitgeben. Also ermutigt euch gegenseitig. Wenn du in deinem Nächsten was siehst, was er gut kann, sprich das zu, weil vielleicht weiß er selber nicht und das kann ein ganzes Leben verändern. Und so habe ich mich mit meinen Talenten und Stärken das erste Mal in meinem Leben echt groß beschäftigt, habe da Listen gemacht und alles Mögliche, versucht das herauszufinden. Habe auch dann Psychotherapie gemacht, weil ich aus dieser Traurigkeit nicht herausgekommen bin. Und irgendwie ist rausgekommen, ich war total gern mehr kreativ, ich würde gern mit Menschen arbeiten, am liebsten was mit Inneneinrichtungen in diesem Bereich. Und es gibt in ganz Österreich eine einzige Schule, was du da Ausbildung machen kannst, und die ist 40 Kilometer von meinem Wohnort entfernt. Und das war für mich dann so ein Zeichen, wo ich mich sofort angemeldet habe, ich habe diese Schule gemacht und genau, bin dann in diese Branche gewechselt, habe in der Einrichtungsbranche 3 Jahre gearbeitet und war eigentlich ziemlich cool, auch immer wieder herausfordernd, aber grundsätzlich ziemlich cool, aber der Kinderwunsch natürlich, der war nicht weg. Und da hat es dann wieder 2, 3 einschneidende Erlebnisse gegeben. Und zwar, das erste war, ich habe eine Unterleibsoperation gehabt. Grund, warum wir keine Kinder bekommen, oder Mitgrund, ist sicher nicht der einzige Grund, ich weiß nicht, ist, dass ich Endometriose habe, diese Unterleibskrankheit, die sehr, sehr viele Frauen haben. Und ich habe dann eine große Operation gehabt, weil das bei mir schon ziemlich nicht gut ausgeschaut hat. Und bei dieser Operation am Vorabend habe ich unterschreiben müssen, wenn irgendwas schief geht oder wenn sie es nicht mehr auszahlen sollte, das irgendwie zu operieren, wiederherzustellen, dann muss ich die Erlaubnis geben, dass wir gleich die ganze Gebärmutter herausnehmen. Und ich habe das unterschrieben unter Tränen, weil ich gewusst habe, morgen kann es mit meinem Kinderwunsch ganz vorbei sein. Und ich war so nervös, ich habe die Nacht nicht schlafen können, habe dann gebetet und irgendwann gemerkt, Jesus ist da und sagt, vertrau mir. Und wie ich gemerkt habe, Jesus ist bei mir in diesem Krankenhauszimmer, Also ich glaube, mein Puls ist 180 auf 100 runtergegangen. Also das war unglaublich, wenn man das messen hätte können. Das war für mich unglaublich. Ich bin eingeschlafen, bin um 6 Uhr in der Früh in den Operationssaal gefahren worden, bin dann irgendwann nach 6 Stunden, also die Operation hat 6 Stunden gedauert, wieder munter geworden, war völlig verwirrt. Und dann sitzt mein Mann bei mir im Zimmer und ich sage, und, wie ist es gelaufen? Habe ich noch alles drinnen? Und er sagt, keine Ahnung, der Arzt hat die nächste Operation gehabt. Aber Gott hat ihm gesagt, wir können Kinder bekommen. Weil er hat während der Operation für mich gebetet und dann schlägt er einfach die Bibel auf und schlägt Psalm 113 auf. Und da heißt es im Vers 9, auch die kinderlose Frau befreit er von ihrer Schmach und macht sie seiner glücklichen Mutter. Lobt den Herrn, Halleluja. Das ist das, was Gott ihm während meiner Operation zugesagt hat, einfach aus dem Nichts heraus. Und wir haben gewusst, die Operation ist gut verlaufen. Das war so, wo Gott gesprochen hat und mir echt wieder neue Hoffnung geschenkt hat. Dann war ich total hoffnungsvoll und ich habe gewusst, es ist wichtig, dass ich im nächsten halben Jahr schwanger werde, weil das ist eine Krankheit, die leider immer wieder nachwächst. Und deswegen war ich sehr hoffnungsvoll aufgrund von dieser Bibelstelle. Und dann war es so, dass 5 Monate später immer noch nichts passiert ist und dann kommt meine große Schwester, meine kleine Schwester und meine Schwägerin und offenbaren mir alle drei, dass sie schwanger sind, gleichzeitig, innerhalb von 2 Wochen. Und das war so ein Moment in meinem Leben, also es hat sich angefühlt, wie wenn mir Gott mit der Faust mitten ins Gesicht anhaut. Und ich habe echt gesagt, Gott, wenn du so bist, dann will ich mit dir nichts mehr zu tun haben. Und ich habe mit Gott gebrochen. Für eine ganze Woche. Länger habe ich es nämlich nicht ausgehalten. Ich habe nicht gebetet, ich bin nirgends hingegangen. Ich habe einfach Gott ausgeschlossen. Ich war wie so ein trotziges Kind, weil ich habe gewusst, das Einzige, was Gott sich von mir wünscht, ist eine Beziehung. Und wenn er mir kein Kind schenkt, dann schenke ich ihm keine Beziehung. Das war wirklich mein ehrlicher Gedanke. Genau, die, was am meisten darunter gelitten hat, war natürlich ich selber. Es war eine Horrorwoche. Und dann merke ich aber, zu Hause habe ich so einen geistlichen Kampf gehabt und merke, ich sollte in diese Kirche gehen. Und ich bin dann aufgebrochen, bin in diese Kirche, bin wirklich am Priester in die Arme gelaufen, habe Rotz und Wasser geweint, habe ihm alles gesagt. Und dann habe ich wieder zu beten begonnen und ich ziehe eine Bibelstelle und es war Jesus Sirach 2, Vers 7 bis 9. Und da hat Gott mir wieder zugesprochen, ihr, die ihr den Herrn ernst nehmt, rechnet mit seinen Erbarmen, wendet euch nicht von ihm ab, damit ihr nicht zu Fall kommt. Setzt euer Vertrauen auf ihn und der Lohn dafür bleibt nicht aus. Erwartet von ihm Glück, unvergängliche Freude und Erbarmen. Und ich habe gedacht, boah, das ist genau das, was ich jetzt brauche. Also ich habe gemerkt, Gott bettelt geradezu, dass ich mich nie fern abwende, dass ich dranbleibe ihm, dass ich kämpfe. Also ich habe auch gemerkt, Gott hält es total aus, wenn man mal mit ihm schimpft. Wenn man mal zornig ist, wenn man einfach mal enttäuscht ist, weil das Leben nie so läuft, wie es ist. Gott hält es aus. Aber er will, dass wir uns nicht abwenden von ihm, weil dann verspricht er uns diese unvergessliche Freude in unserem Leben. Und von da an bin ich wieder den Weg mit Gott gegangen. Und in diesem Zeitraum kommt ein Freund von mir, einer der Gründer vom Home in Salzburg, falls das wer kennt, und sagt, du Lisa, möchtest du nicht im Home beginnen? Und ich sage, boah, was, im Home beginnen, was soll ich denn da machen? Ich meine, ich bin Einrichtungsberaterin, habe eine kaufmännische Ausbildung, was soll ich jetzt im Home machen? Und wir waren 10 Tage in Israel und die letzten 3 Tage davon in Jerusalem. Und die ersten 7, 8 Tage, Gott hat einfach überhaupt nicht gesprochen. Jeden Tag habe ich gebetet, dass er mir irgendwie zeigt, was ich tun soll. Soll ich wirklich meinen Job kündigen, wo ich da die große Ausbildung gemacht habe? Und wir sind am Sonntag heimgeflogen. Ich bin am Montag in die Arbeit, habe gekündigt, habe 1 Monat Kündigungsfrist gehabt und habe dann 1 Monat später im Home begonnen zu arbeiten. Und meine erste Aufgabe war, dass ich diese Sommerjüngerschaftsschule organisiere. Bah, was ist Jüngerschaftsschule? Da, wo du Gott besser kennenlernst, wo du dich selber besser kennenlernst. Und ich habe eigentlich überhaupt nicht gewusst, was ich da tue und habe mich ganz intensiv mit diesen Themen auseinandergesetzt. Und ein Thema dabei hat mich total berührt. Und zwar war dieses Thema Lordship. Jesus, Herr in meinem Leben. Und im Thema Lordship geht es eigentlich darum, vertraust du Gott und gibst ihm du wirklich dein ganzes Leben? Vertraust ihm du alle Bereiche deines Lebens an? Und ich habe gesagt, eigentlich nicht. Also eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, war es so, ich bin mein Leben gegangen und es war cool, dass Jesus mit mir mitgegangen ist. Aber es war nicht so, dass Jesus vorangegangen ist und ich bin hinten noch. Also es war eigentlich umgekehrt. Und dieses Thema habe ich so herausgefordert und wir haben da dann einmal so eine Gebetszeit gehabt, wo wir quasi all unsere Träume, unsere Wünsche, unsere Rechte Jesus gegeben haben. Und für mich war das so ein innerlicher Kampf, weil ich gewusst habe, eigentlich muss ich, ich habe es immer so genannt, das Recht auf Mama sein, eigentlich muss ich das Jesus geben. Eigentlich habe ich gar kein Recht. Wer gibt mir das Recht, dass ich Mama werde in diesem Leben? Ich habe geglaubt, ich habe es. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich gerungen und habe dann gemerkt, ich muss das Jesus geben. Und an diesem Tag, wie ich das Jesus gegeben habe, unter Tränen wieder, hat Gott mein Leben total verändert. Ich kann es nicht beschreiben, was genau passiert ist, aber er hat meine Traurigkeit in Freude verwandelt. So etwas habe ich vorher in meinem Leben noch nie erlebt. Und das ist Stück für Stück gekommen. Also ich habe nicht mehr weinen müssen jedes Monat. Ich war hoffnungsvoll, ich war zuversichtlich. Ich habe mich auf eine ganz andere Art und Weise nochmal kennengelernt. Und ich muss sagen, diese letzten 6 Jahre meines Lebens waren die absolut besten meines Lebens, obwohl ich immer noch kein Kind habe. Aber ich hab so, also Gott hat mir so viel geschenkt zu dieser Zeit. Und das, was ich euch eigentlich heute sagen möchte, Gott ist gut. Ja, vielleicht habt ihr das öfters mal gehört und vielleicht geht es manchmal da rein und da raus. Ich weiß ja gar nicht, ob du an Gott glaubst überhaupt. Oder ob du dich schon mal gefragt hast, ob du Gott überhaupt vertraust. Diese Frage ist auch viel später erst in meinem Leben gekommen. Aber ich möchte zusprechen, es zahlt sich aus, dass du an Gott glaubst und dass du Jesus vertraust in deinem Leben. Das ist das, was ich aus meinem Leben sagen kann. Und was hast du zu verlieren, wenn du Jesus vertraust? Ich kann dir sagen, was du zu verlieren hast. Ängste, Sorgen, Sinnlosigkeit, Hoffnungslosigkeit, Traurigkeit. All diese Dinge wirst du verlieren, wenn du Jesus vertraust. Er wird dir eine andere Perspektive in dein Leben zeigen. Gott gibt dir eine Wahl. Das ist das Wichtige, was wir verstehen müssen. Er ist ein Gentleman und er wird dich nie überfallen. Er wird dich nie zu was zwingen. Gott gibt dir eine Wahl. Aber wie wird deine Wahl ausfallen? Vertraust du Gott wirklich in dein Leben? Kannst du das vielleicht so machen wie ich, dass du den Change erwagst von Gott, das ist ganz cool, wenn du ab und zu in mein Leben bist und wenn ich was brauche, dann bete ich schon mal zu dir. Zu dem hin, hey Jesus, ich will dir folgen, weil ich weiß, dass du das absolut perfekte Leben für mich hast. Mit Höhen und Tiefen heißt nicht, dass wir Christen von allem verschont sind. Überhaupt nicht. Aber das, was Gott für dein Leben vorbereitet hat auf dieser Erde, ist großartig. Das, was noch kommen wird, für das gibt es nicht einmal ein Wort.
Lisa Perwein hier im Abend der Jugend. Sie hat gerade ihr Zeugnis erzählt. Und das Zeugnis war vom Dive-In in Hohenems in Vorarlberg. Da gibt es eigentlich monatlich ein großes Treffen mittwochs, wo man kostenlos hingehen kann und Glaube auf sehr moderne und attraktive Weise feiert. Und wir möchten uns auch bedanken beim Dive-In-Team, dass wir dieses Zeugnis von dort heute nochmal wiederholen konnten. Wir haben gleich für dich einen Filmtipp davor von Benjamin William Hastings, den Song So Help Me God. Und ihr könnt uns auch gerne einschicken, wie ihr denn mit Schicksal, Schlägen oder, ja, wenn es gerade nicht so läuft, wie man sich es vorstellt, wie ihr damit umgeht. Es haben auch schon ein paar Leute gemacht. Hier zum Beispiel jemand geschrieben, beten und einfach annehmen. Jemand anderes hat geschrieben, ich bete den Rosenkranz und lege alles in Gottes Hände. Jemand anderes schreibt ganz kurz und knapp, annehmen, was anderes bleibt einem ja nicht übrig. Und uns hat auch eine längere Nachricht erreicht, da hat jemand geschrieben, auf die Frage, wie gehst du mit Schicksalsschlägen um? Ich habe vor 4 Jahren im Alter von 18 Jahren Krebs bekommen. Meine erste Reaktion war, dass ich auf das barmherzige Jesusbild geschaut habe, das gegenüber von mir hing, als ich die Diagnose bekam und habe laut geschrien, Jesus muss helfen. Danach bin ich in Tränen zusammengebrochen. Der erste, der benachrichtigt wurde, war der Ortspfarrer, der sofort kam. Ab da war ich von Menschen umringt, die gebetet haben und mich getragen haben und es bis heute tun. Viele Priester, Ordensleute und so weiter. Es war wie ein Lauffeuer, das alle mitbeten. Am Anfang wollte ich sie namentlich aufschreiben, das war bald nicht mehr möglich. Jetzt bin ich dankbar, so lange gesund zu sein. Also der Person geht's wohl wieder gut. Danke, für eure Einsendungen schon, aber ihr könnt es sehr gerne auch weiterhin tun. Entweder hier auf WhatsApp an die 0171 57 53 200 oder auch auf Instagram Radio Horeb. Da in der Story haben wir einen kleinen Fragebutton für dich parat. Da kannst du uns auch sehr gerne deine Antwort zukommen lassen. Jetzt, wie versprochen, So Help Me God.
I'm gonna get through this, I'm gonna get through this, so help me God. I'm a pilgrim bound for Zion, in the wild pursuit of God. And yeah, I'm not quite where I could be, but I'm not where I was. So should I fall into the valley, or scale the Alps of life? There's a shepherd in the lowlands and a Sherpa in the heights. So I'm gonna get through this, I'm gonna get through this. So help me, God. And I might climb the mountain, or maybe you'll move it, but I'm gonna get through this. So help me, God. With every God I've ever heard of, sat so high. A pilgrim in reverse to lead me through the canyons, the caverns and the caves. Sometimes it takes a valley to find an Everest of faith. So I'm gonna get through this, I'm gonna get through this. So help me God. And I might climb the mountain, oh, or maybe you'll move it, but either way I get through it. So help me, God, I'm gonna get through this. So help me, God.
So help me, God von Benjamin William Hastings. Passt gut zum Thema heute. Wir sprechen nämlich heute über Situationen, wo wir echt Gottes Hilfe brauchen. Harte Schicksalsschläge. Gerade eben hat Lisa Perwein schon erzählt, wie sie damit umgeht, dass sie bisher ihren Kinderwunsch nicht erfüllt bekommen hat. Und wir haben jetzt einen Filmtipp für dich. Da geht es auch darum, dass von der Hauptperson die Ehefrau stirbt. Und wer dieser Hauptdarsteller ist, das verrät dir meine Kollegin Nadja.
Jeremy Camp ist Amerikaner, christlich aufgewachsen und er ist einer der bekanntesten Worship-Sänger der Welt. Und um Jeremy Camp geht es auch im Film, den ich euch heute vorstelle. Genauer gesagt ist der Film ein Biopic über Jeremy und seinen Werdegang. Der Film heißt I Still Believe, so wie der Titelsong seines Debütalbums Stay. In diesem Song, wir werden ihn später hören, verarbeitet der Sänger ein tragisches Ereignis, den Tod seiner ersten Frau. Der Film erzählt die Liebesgeschichte zwischen Jeremy Camp und Melissa und wie aus dem Hobby-Singer-Songwriter der bekannte Worship-Sänger geworden ist.
Hey, was machst du heute Abend?
Heute? Kommt drauf an. Es gibt da viele Möglichkeiten. Verdammt viele.
Oh, okay, falls du noch ein kleines Zeitfenster hast. So, gegen 8 Uhr. Ich bin am Strand, Oceanside Pier. Naja, wie auch immer, kannst ja vorbeikommen.
Ist ein Date.
Was? Nein, das ist kein Date.
Echt nicht, du hast mich doch gerade gefragt. Da habe ich gesessen.
Wir werden sehen. hast die Gitarre dabei.
Ja, das hast du dir doch gewünscht.
Würdest du uns einen Song vorspielen?
Nein.
Hey, Leute, das ist Jeremy. Cam, richtig?
Na dann.
Find me in the river.
Im College lernen sich Jeremy und Melissa kennen und lieben. Sie werden ein Paar, dann erfährt Melissa, dass sie Krebs hat.
Ich möchte dir was sagen. Egal was geschieht, egal wo uns das hinführt, ich bin bei dir. Bei jedem Schritt, jedem Moment, ich bin immer bei dir. Immer. Ich lasse dich keine Sekunde allein. Und, und bis wir geheiratet haben, gibt's noch so viel zu besprechen. Ich liebe dich über alles in der Welt.
Jeremy bleibt an Melissas Seite. Die beiden verloben sich, sie heiraten. Der Krebs scheint besiegt. Doch dann kehrt die Krankheit zurück. Unheilbar. Melissa stirbt. Jeremy verliert die Liebe seines Lebens. Und das verarbeitet der Sänger in seiner Musik. Die Songs sind Ausdruck seiner Seele, Gespräche mit Gott über seine Gefühle. So entsteht I Still Believe.
I still believe in your faithfulness. I still believe in your truth. I still believe in your holy word. Even when I still believe,
schreibt Jeremy Camp 3 Wochen nach Melissas Tod. Auf der Bühne teilt er seine Geschichte mit den Konzertbesuchern. Und so lernt er am Ende auch seine jetzige Frau Adrienne kennen. Der Film I Still Believe zeigt, was passiert, wenn ich mich auf Gott einlasse, auf den Weg, den er mit mir geht. Und der Film zeigt, welche Kraft der Glaube besitzt, gerade in Situationen, in denen ich nicht weiter weiß, in denen ich Gott warum ins Gesicht schreie. Filmemacher Andrew Irwin über seinen Film:
It's incredibly entertaining, it's incredibly romantic, it's incredibly emotional, it's one of those just beautiful, hopeful, redemptive love stories that you watch over and over again. I think it's really entertaining. But beyond that, I think there's such a clear message that just the difficult things we go through in life and the moments that we don't understand, and we've all been somewhere where we're like, where we just want to cry out to God, why is this happening to me? Why are you doing this? And to see a story where those things in life can actually give us our voice, that we can then share to the world.
Das Biopic über den bekannten christlichen Worship-Sänger Jeremy Camp solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Ich habe den Film schon gesehen. Eine unterhaltsame amerikanische Love-Story mit dem gewissen Extra. Gott spielt auf jeden Fall eine Hauptrolle. Der Filmemacher Andrew Irwin hat übrigens auch bei I Can Only Imagine aus dem Jahr 2018 Regie geführt. 83 Millionen Dollar hatte der christliche Independent-Film damals eingespielt und war damit der erfolgreichste Independent-Film des Jahres. I Can Only Imagine, im Podcast findet ihr meine Kinovorstellung dazu zum Nachhören. Hore.org, da sind wir online zu finden.
Radio Horeb, das war gerade meine Kollegin Nadja. Sie hat den Film I Still Believe vorgestellt und wir hören jetzt auch genau diesen Song von Jeremy Camp, I Still Believe.
The scattered words and empty thoughts seem to pour from my heart. I've never felt so torn before. Seems I don't know where to start. But it's now that I feel your grace fall like rain. From every fingertip, washing away my pain. I still believe in your faithfulness.
promises I still seem to bear. Or even when answers slowly unwind, it's my heart I see you creeping. But it's now that I feel your grace fall like rain from every fingertip, washing away.
Radio Horeb, Abend der Jugend, I Still Believe von Jeremy Camp. Da gibt es ja auch einen Film drüber. Der Film heißt auch genauso I Still Believe. Den haben wir euch gerade vorgestellt. Lohnt sich anzuschauen. Das ist echt spannend, diese Geschichte vom Jeremy Camp, wie er als Lobpreisleiter da seine Frau verloren hat und wie er damit umgegangen ist und wie es jetzt auch, wie er dann auch später wieder eine neue Frau kennengelernt hat. Spannende, schon auch romantische Liebesgeschichte, tragisch natürlich auch. Habe ich selber auch schon angeschaut, den Film. Und wir beschäftigen ja uns heute mit Schicksalsschlägen und wie die einen aus der Bahn werfen können. Aber wir wollen natürlich herausfinden, wie schaffe ich das, dass mir das nicht passiert. Und wir fragen euch auch, wie macht denn ihr das? Was hilft euch dabei? Und wir haben echt, kriegen einige Antworten rein. Hier zum Beispiel hat jemand geschrieben, aufs Kreuz blicken und mich im Leiden mit Jesus vereinen, mir bewusst machen, dass Jesus alles zum Besten führen wird und kein Leid verloren ist, sondern immer Frucht bringt, wenn man es annimmt. Und jemand hat auch noch einen längeren Text geschrieben, den will ich aber trotzdem vorlesen. Hallo, ich bin vor Jahren sehr schwer erkrankt, habe in all der Zeit mehr Zeit in Krankenhäusern verbracht als zu Hause und musste viele schwere Operationen über mich ergehen lassen, die zahlreiche Komplikationen mit sich gebracht haben und die mich zum Teil nicht hätte überleben dürfen aus medizinischer Sicht. Was mir in der schweren Zeit geholfen hat, der Glaube und das Gebet, Ausrufezeichen, und die Sakramente, vor allem die Eucharistie und die Krankensalbung. Wenn ich selbst keine Kraft mehr hatte zu beten, als ich zum Beispiel auf der Intensivstation lag, hat mich das Gebet meiner Familie getragen. Während der Notoperation haben meine Eltern die ganze Zeit den Rosenkranz gebetet. Auch der Kreuzweg ist sehr wichtig für mich. All meinen Schmerz kann ich mit Jesus teilen. Dass ich noch lebe, ist wirklich ein Wunder. Zwar muss ich mit vielen Handicaps klarkommen, aber ich spüre, dass es da einen gibt, der mich hält und trägt. Gott, mein Vater. Und Maria sorgt als liebende Mutter für mich. Jeden Tag bete ich den Rosenkranz und das gibt mir innere Ruhe und Zuversicht, um auch in schweren Zeiten und bei Rückschlägen nach vorne zu schauen. Durch meine schweren Erkrankungen habe ich erst richtig tief in den Glauben gefunden. Meine Schmerzen opfere ich auf. Auf wunderbare Weise darf ich in meiner Krankheit Gott und Maria immer besser kennenlernen und eine immer tiefere Beziehung aufbauen. Dafür bin ich dankbar. Viele Grüße und ganz lieben Dank für die tollen Sendungen. Danke für deine Nachricht. Das ist echt sehr persönlich, aber auch, finde ich, sehr ermutigend, wie du mit all diesem Leid, mit diesen schweren Operationen, so verbunden bleibst mit Gott und er dir so viel Kraft gibt und dich vermutlich auch am Leben gehalten hat. Ja, ist echt berührend auch, solche Texte zugeschickt zu bekommen. Und berührend ist auch das Zeugnis, das wir jetzt gemeinsam anhören wollen. Das ist nämlich die Geschichte von der Chiara Corbella Petrillo. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und ihr Ehemann Enrico war bei uns hier auf Sendung bei Radio Horeb, hat mit meinem Kollegen, dem Nikolaus Albert, gesprochen. Und es ist wirklich ein sehr ergreifendes Zeugnis von dieser Frau Chiara, also über diese Frau Chiara. Die lebt mittlerweile nicht mehr. Sie ist insgesamt Mutter von 3 Kindern gewesen und 2 sind sehr kurz nach der Geburt gestorben. Aber die ganze Geschichte hörst du jetzt hier.
Hallo Enrico, vielleicht kannst du zu Beginn uns erzählen, wie du und Chiara euch kennengelernt habt.
Allora, io e Chiara ci siamo conosciuti a Medjugorje, era l'estate del 2002, eravamo lì con 2 gruppi diversi e ci siamo incontrati, e ci siamo guardati e ci siamo praticamente innamorati, anche se ci siamo effettivamente fidanzati dopo 5 mesi.
Ja, wir haben uns im Jahr 2002 kennengelernt, im Sommer, es war bei Freunden und wir sind uns dort begegnet und man könnte sagen, wir haben uns auch direkt ineinander verliebt.
Nach dem Kennenlernen habt ihr dann geheiratet und wie lief die Geschichte bei euch weiter?
Sì, dopo diciamo circa 6 anni di fidanzamento ci siamo sposati.
Nach 4 Jahren Verlobungszeit haben wir dann geheiratet.
Ci siamo sposati ad Assisi nel 2008.
Wir haben in Assisi im Jahr 2008 geheiratet.
Avevamo affrontato nel fidanzamento, diciamo così, parecchie difficoltà.
Während unserer Verlobungszeit hatten wir doch einige Probleme oder Schwierigkeiten.
E per noi arrivare al traguardo del matrimonio è stato un miracolo.
Und dass wir am Ziel der Hochzeit angekommen sind, ankommen durften, war für uns wie ein Wunder nach diesen Problemen, die wir hatten.
Nessuno intorno a noi pensava che ce l'avremmo fatta.
Niemand in unserem Umkreis hätte geglaubt, dass wir es schaffen würden.
Eppure il Signore aveva pensato proprio questo per noi, che l'uno portasse a Dio l'altro.
Das hat der Herr uns sozusagen gewährt, auch dass wir uns, dass wir einander dem Herrn darbringen, schenken konnten.
La domanda era come va avanti la storia. La storia va avanti che subito dopo siamo rimasti in attesa della nostra prima figlia, Maria Grazia Letizia.
Ja, die Frage war ja, wie es dann weiterging. Also sehr bald nach unserer Hochzeit waren wir in freudiger Erwartung unserer ersten Tochter Maria Grazia Letizia.
Maria Grazia Letizia è una bambina speciale.
Maria Grazia Letizia war ein ganz besonderes Kind.
Perché è affetta da una malformazione cranica.
Weil sie mit einer Behinderung diagnostiziert wurde, des Kopfes oder des Gehirns.
Non è compatibile con la vita.
Und sie war eigentlich als nicht lebensfähig eingestuft.
con la vita, intendo dire, con la vita come la intendiamo noi qui, cioè qui su questa terra, sapevamo che dopo la nascita sarebbe andata in cielo.
Ein Leben, wie wir es uns vorstellen, dafür war sie nicht lebensfähig, für ein Leben im Himmel allerdings schon.
E così il Signore ci ha chiesto per la prima volta se eravamo disposti ad accompagnare un figlio fino alle porte del paradiso, così ci piaceva dire a noi.
Und der Herr fragte uns daher, ob wir bereit wären, ein Kind bis zur Tür des Paradieses zu begleiten.
E così abbiamo fatto, abbiamo vissuto un'esperienza molto bella.
Und so haben wir es gemacht, wir haben uns dazu entschieden und haben eine wunderbare Erfahrung machen dürfen.
Nonostante tutta la nostra razionalità, la nostra intelligenza ci dicesse che sarebbero stati dei momenti difficilissimi.
Aus unserer Erfahrung oder aus unserem Verstand war uns natürlich klar, dass wir sehr schwierige Momente haben würden oder sehr schwierigen Momenten begegnen würden in dieser Zeit.
Abbiamo sperimentato invece una la consolazione sulla croce per la prima volta.
Wir haben allerdings auch zum ersten Mal wirklich den Trost des Kreuzes spüren dürfen, des Kreuzes Christi in dieser Zeit.
Maria Grazia Letizia nasce a giugno.
Maria Grazia Letizia ist dann im Juni geboren worden.
Del 2009.
Im Juni 2009.
E va subito in cielo. Sta resta con noi una mezz'oretta, il tempo di salutarla.
Sie lebte für eine halbe Stunde. Wir durften sie begrüßen. Und nach einer halben Stunde ist sie in den Himmel von uns gegangen.
Il suo funerale è stato una grande festa.
Ihre Beerdigung war ein großes Fest für uns.
E noi inspiegabilmente non eravamo tristi.
Und wunderbarerweise waren wir nicht wirklich traurig.
Abbiamo pianto molto, ma non eravamo tristi. Avevamo una strana gioia dentro al cuore.
Wir haben sehr viel geweint, aber wir waren nicht traurig und wir hatten eine ganz wunderbare Freude im Herzen.
Così, avendo fatto una bella esperienza, abbiamo deciso di non aspettare per avere un altro figlio.
Wir hatten also eine sehr wunderbare Erfahrung gemacht und haben auch beschlossen, nicht allzu lange zu warten, um ein neues Kind, ein weiteres Kind bekommen zu können.
E così, dopo tre mesi, Chiara rimane incinta del nostro secondo bimbo, Davide Giovanni.
Und wirklich drei Monate später war Chiara wieder schwanger mit unserem zweiten Kind, einem Sohn, Davide Giovanni.
Purtroppo anche Davide Giovanni non sta bene.
Und doch bekamen wir wieder die Nachricht, dass unser ungeborener Sohn, dass es ihm nicht gut ging.
Ha un'altra malformazione che non diversa da quella di Maria.
Auch er hatte eine Missbildung, die anders war als die unserer ersten Tochter Maria Grazia Letizia.
Ma anche la sua non è compatibile con la vita.
Aber auch diese Missbildung, die unser ungeborener Sohn hatte, war mit dem Leben, wie wir es kennen, nicht vereinbar.
In un primo tempo ci stavamo adoperando per accogliere un bambino disabile.
In diesem Moment war uns auch wieder bewusst, dass wir ein weiteres Kind, das nicht lebensfähig war, annehmen sollten.
Perché Davide non aveva le gambe.
Davide hatte keine Beine.
E all'inizio pensavamo che rimanesse con noi, potesse rimanere con noi.
Anfangs dachten wir noch, dass er vielleicht bei uns bleiben könnte mit dieser Missbildung.
Invece in un secondo momento poi abbiamo scoperto che aveva degli altri problemi alle viscere.
Aber zu einem weiteren Zeitpunkt ist uns dann bewusst geworden, dass er noch weitere andere schwere Missbildungen hat.
E quindi anche lui sarebbe andato in cielo lo stesso giorno della sua nascita.
Und dass auch er am selben Tag, an dem er geboren wurde, auf dieser Welt ins Paradies eingehen werden würde.
Sorpresi da quello che ci chiedeva il Signore, abbiamo ridetto il nostro sì.
Und überrascht über die Aufgabe, die uns der Herr hier wieder gestellt hatte, haben wir unser Ja dazu gesprochen.
Così anche il funerale di Davide è stato bellissimo. Sì, abbiamo respirato per la seconda volta tanta eternità.
Die Beerdigung unseres Sohnes David war wieder ein wunderbares Ereignis, eine wunderbare Erfahrung. Und wir durften wieder einen Moment der Ewigkeit erfahren.
Avendo fatto di nuovo un'esperienza che non ci ha devastato, ci siamo guardati con Chiara e abbiamo pensato, ma perché dovremmo aspettare per avere un altro figlio?
Und nach dieser weiteren Erfahrung haben Chiara und ich uns wieder angeschaut und gemeinsam beschlossen, warum sollen wir länger warten und beschlossen, dass wir ein weiteres Kind bekommen möchten.
Il Signore comunque non ci ha deluso.
Und der Herr hat uns nicht enttäuscht.
Radio Horeb, Abend der Jugend, das war gerade Enrico Petrillo über seine Frau Chiara und ja, die echt extrem vielen Schicksalsschläge, die sie erfahren hat. Die Geschichte ist noch nicht vorbei. Du hörst gleich Teil 2, wie es weitergeht in ihrem Leben. Wir hören davor aber noch von Björn Amadeus den Song Tränen werden zu Gold. Radio Horeb, Abend der Jugend. Wie gehe ich mit einem Schicksalsschlag um? Das ist heute unsere Frage im Abend der Jugend. Und wir haben auch euch gefragt, wie macht ihr das? Und wir haben hier nochmal ein echt starkes Zeugnis reinbekommen. Hier hat eine Hörerin geschrieben: Ich habe im Alter von 20 Jahren unser erstes Kind verloren. Ich habe mich immer schuldig gefühlt, immer verantwortlich. Ich hatte Depressionen und machte es auch meinem Umfeld nicht leicht. Ich brach auch damals mit Gott. Ich muss aber auch dazu sagen, dass es mir überhaupt nicht gut ging. Das ging dann so ein halbes Jahr. An den eigentlichen Geburtstag unseres Babys fuhren wir dann nach Altötting zur Mutter Gottes und trugen ihr unseren Kummer vor. Es war ein unglaublich harter und mühsamer Weg für mich und ich konnte erst richtig letztes Jahr kurz vor Weihnachten, also 4 Jahre später, damit abschließen, als ich ganz spontan mit meinen 2 Schwestern an einem Seminar zur inneren Heilung und Versöhnung teilnahm. Und erst da erfuhr ich, weil ich es zuließ, innere Heilung. Ich bin unglaublich dankbar für diese Erfahrung und Heilung. Danke auch für dein sehr persönliches Zeugnis. Ich kann mir das vorstellen, dass es extrem hart sein muss, sein Kind zu verlieren. Wir haben ja gerade auch das Zeugnis gehört, schon den ersten Teil von dem Enrico Petrillo, der ja auch Kinder verloren hat, gemeinsam mit seiner Frau. Und danke aber trotzdem auch für deine Nachricht und so cool, dass du jetzt diese Erfahrung gemacht hast, dass du Heilung erfahren hast. Und ich glaube auch, dass wenn du gerade zuhörst und es dir noch nicht so geht, dass du das auch so sagen kannst, dass Gott dir innere Heilung geschenkt hat bei was, wo du gerade richtig am Kämpfen bist, dass Gott dir das schenken will und dass du deine Hoffnung echt bewahren kannst. Und vielleicht ist dann auch sowas wie bei der Person hier für dich das Richtige, dass du mal zu so einem Seminar gehst zur inneren Heilung und Versöhnung. Da gibt es echt immer wieder richtig starke Zeugnisse, wo Leute sich ja mit solchen schwierigen Situationen einfach da Heilung erfahren. Ich darf das auch selber bezeugen aus meinem eigenen Leben, wo ich immer wieder von Gottes auch erfahren durfte, dass er schwierige Sachen heilen will und sich damit versöhnt mit diesen schwierigen Erfahrungen auch. Wie gesagt, wir haben gerade das Zeugnis schon gehört, den ersten Teil vom Enrico Petrillo über seine Frau, und wir möchten jetzt den zweiten Teil von der Chiara Corbella Petrillo hören. Die Mutter, die bisher, wenn man jetzt erst einschaltet, schon 2 Kinder verloren hat, jeweils kurz nach der Geburt, und wie es weitergeht, erfährst du jetzt.
Hattet ihr nicht irgendwie die Gedanken gehabt, was will Gott uns eigentlich damit sagen? Wieso verlieren wir 2 unserer Kinder?
Noi come genitori abbiamo sperimentato di non essere noi a creare la vita.
Wir als Eltern haben in diesem Moment verstanden, dass es nicht wir sind, die das Leben entstehen lassen, die das Leben geben.
E comunque i nostri figli esistono. La differenza che stanno in cielo.
Und unsere 3 Kinder existieren, sie leben. Der Unterschied ist, dass 2 im Himmel leben.
L'importante è esistere, è nascere.
Das Wichtigste ist, zu existieren, zu leben und geboren zu werden.
Ci chiedevamo con Chiara, dov'è la tristezza nel nascere pronti per andare in paradiso? Per andare in cielo, ad incontrare nostro padre.
Mit Chiara zusammen sagten wir uns, wo ist denn die Traurigkeit darin, geboren zu werden und sofort zum Herrn gehen zu dürfen?
Loro sono nati pronti. Noi abbiamo una vita per prepararci all'incontro con Gesù. Loro sono nati pronti.
Unsere 2 Kinder sind geboren worden und durften direkt in den Himmel gehen. Wir haben unser Leben hier zu leben auf der Erde. Unsere Kinder durften direkt in den Himmel.
Questa per noi è una grazia che il Signore ha fatto a loro.
Für uns Eltern ist das eine große Gnade, die der Herr unseren 2 Kindern geschenkt hat.
Così passano dopo qualche altro mese siamo in attesa di un altro bimbo, Francesco.
Und so nach einigen Monaten waren wir wieder froher Erwartung unseres 3. Kindes Francesco,
che sta bene, che adesso ha 6 anni e mezzo.
Dem es sehr gut geht und der heute 6,5 Jahre alt ist.
Ma durante i primi mesi di gravidanza Chiara inizia a stare male.
Leider während der ersten Monate der Schwangerschaft begann es Chiara sehr schlecht zu gehen.
Ha una piccola lesione sulla lingua.
Sie hat eine kleine Veränderung auf der Zunge.
E successivamente scopriamo che è un carcinoma, un cancro alla lingua.
Leider mussten wir nach einigen Untersuchungen feststellen, dass es ein bösartiger Tumor der Zunge war, Zungenkrebs.
Ora il Signore ci vedeva sei disposto a donare la tua vita per un figlio?
Der Herr war also bereit, uns das Leben eines weiteren Sohnes zu schenken.
Così Chiara aspetta i mesi di far di na- aspetta la nascita di Francesco per poter per potersi operare e curarsi.
Und Chiara entschied zu warten, bis der Sohn, unser Sohn, geboren wurde, um sich dann anschließend behandeln zu lassen.
Francesco nasce il 30 maggio del 2011.
Francesco wird am 30. Mai 2011 geboren.
Subito dopo Chiara viene sottoposta a delle operazioni faticose.
Sofort danach unterwarf sich Chiara sehr schweren und anstrengenden Operationen und Behandlungen.
Essendoci purtroppo delle metastasi nel corpo.
Leider wurde festgestellt, dass sich bereits Metastasen im Körper gebildet hatten.
Deve sottoporsi a radioterapia e chemioterapia.
Und sie muss sich einer Chemotherapie und einer Strahlentherapie unterziehen.
E, essendo stata operata sulla lingua, non può alimentarsi per via naturale.
Und da sich das Karzinom auf der Zunge befindet, konnte sie sich nicht mehr selbst ernähren und musste künstlich ernährt werden.
Ma abbiamo fatto, abbiamo inserito un tubicino nella pancia, da noi si chiama pelle.
Ja, in diesem Fall wird eine kleine Röhre in den Bauch eingeführt, um die künstliche Ernährung sicherzustellen.
Quindi sono mesi molto faticosi, c'è un bimbo appena nato da accudire e... E Chiara da accudire anche lei, da molto faticosi questi mesi.
Ja, e
anche molto belli.
Es folgten sehr anstrengende, sehr ermüdende Monate, wo unser neugeborener Sohn ins Leben eingeführt werden musste, versorgt werden musste, wo sich auch Chiara mit den Behandlungen und mit ihrer Therapie abfinden musste. Es waren aber auch viele schöne Momente dabei.
Così Chiara andiamo avanti nel tempo e lei diciamo più o meno purtroppo a marzo del 2012 scopriamo che non c'è più niente da fare, Chiara è una malata terminale.
So ging es dann eine Weile weiter, aber im März 2012 entdeckten wir, wurde uns mitgeteilt, dass Chiara im Endstadium ihrer Erkrankung war und es keine Hoffnung mehr gab. Auf Heilung.
E adesso diciamo Chiara è consapevole della diagnosi, della sua prognosi.
Chiara war sich ihrer Prognose und der Diagnose ihrer Erkrankung sehr wohl bewusst.
Decidiamo di andare a vivere in campagna vicino Roma.
Wir haben dann beschlossen, aufs Land zu ziehen in der Nähe von Rom.
Per vivere quest'ultimo tempo insieme.
Um die verbleibende Zeit gemeinsam zu verleben und zu verbringen.
Ai miei suoceri, giungendo in Chiara, perché non potevamo vivere da soli, ci servivano degli aiuti concreti.
Ja, in der Nähe unserer Verwandten, meiner Verwandten und der Familie von Chiara, denn wir konnten nirgends anders wohnen in dieser Zeit.
Dovendoci preparare a questo incontro col Signore.
Und da wir uns nun auf die Begegnung mit dem Herrn vorbereiten mussten,
abbiamo pensato che il modo migliore sarebbe stato quello di avere un sacerdote a casa insieme a noi.
Und für diese Begegnung mit dem Herrn hatten wir dann entschieden, dass wir diese Zeit mit einem Priester gemeinsam verbringen wollten, der uns begleitet.
Abbiamo chiesto a Fra Vito, che è il nostro padre spirituale.
Wir fragten dann Fra Vito, unseren geistlichen Begleiter, ob er zusammen mit uns bei uns wohnen könnte.
Essendo un frate, ha chiesto ai suoi confratelli che gli hanno concordato affermativamente questa possibilità.
Und Fra Vito fragte dann seine Gemeinschaft, ob er dies, bat um Erlaubnis, ob er bei uns und mit uns wohnen könne.
Così abbiamo potuto fare quotidianamente la messa dentro casa.
So konnten wir jeden Tag im Haus die heilige Messe feiern.
Potevamo confessarci quando volevamo.
Wir konnten beichten, wann wir wollten.
E adorare il Signore quando volevamo.
Und wir konnten in die Anbetung gehen, den Herrn anbeten, wann wir wollten, wann es uns möglich war.
Chiara soffre molto, il suo corpo sta degenerando, sta morendo, piano piano peggiora.
Chiara ging es immer schlechter und sie befand sich dann bereits im Sterbeprozess.
Ma è bellissima, è luminosissima.
Aber sie war wunderschön und sie leuchtete regelrecht.
Il suo ultimo giorno, ormai sapevo che mancasse poco.
An ihrem letzten Tag, ich wusste bereits, dass sie mir sehr fehlen würde, dass sie mir bald fehlen würde.
La mattina dove è morta, quando è morta.
An dem Morgen, an dem sie dann verstarb.
Lei stava pregando davanti al tabernacolo.
War sie betend vor dem Tabernakel.
Io ero da tempo tormentato da una frase del Vangelo.
Mir selbst aber, ich war gequält durch einen Satz aus dem Evangelium.
Che dice, dove il Signore dice appunto che il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero.
Und der Herr sagte mir in diesem Bibelvers, mein Kreuz ist süß und mein Joch ist leicht.
Ma io, vedendo mia moglie morente, questa dolcezza non la vedevo, non la sentivo.
Aber ich, der ich mich in Qualen, in großem Leid befand, weil ich meine Frau verlieren würde, ich konnte diese Süße des Kreuzes und die Leichtigkeit des Jochs nicht spüren.
Mi sono avvicinato a lei mentre stava pregando e gliel'ho chiesto.
Und so bin ich zu Chiara gegangen vor den Tabernakel und ich habe sie gefragt.
Le ho chiesto, Chiara, ma la croce del Signore è veramente dolce come dice?
Ich fragte sie, Chiara, ist das Kreuz des Herrn wirklich so süß, wie er sagt?
E lei mi ha sorriso e mi ha detto, sì, Enrico, è molto dolce.
Und sie lächelte mir zu und sie sagte, ja, Enrico, das Kreuz ist wirklich sehr süß.
Dopo qualche ora Chiara muore.
Und nach einigen Stunden verstarb Chiara.
E poi inizia un po' questa nuova avventura di Chiara che smette di essere mia e diventa un po' di tutti.
Und danach begann dann das neue Abenteuer von Chiaras Leben, das bis heute andauert, das ich erzähle, von dem ich Zeugnis gebe.
Radio Horeb, Abend der Jugend, das war gerade der Ehemann Enrico Petrillo, der von seiner Frau erzählt hat, Chiara Petrillo. Ja, echt eine sehr krasse Geschichte, wie sie sich so aufgeopfert hat und sich freiwillig dazu entschieden hat, diese Chemotherapie erst anzufangen, nachdem ihr Kind auf der Welt war. Für sie läuft mittlerweile auch ein Seligsprechungsprozess. Sie wird auch genannt die Dienerin Gottes. Also wirklich, ja, sehr krass, wie sie ihr Leben gelebt hat und wie sie mit dem Leid und den Schmerzen umgegangen ist. Ich denke, sehr inspirierend. Bisschen was auch in den Schlagzeilen war in den letzten Jahren, waren die Mickenbecker-Brüder, beziehungsweise der eine Bruder hatte ja Krebs und ist auch daran gestorben, aber hat davor ja auch in sehr vielen Talkshows und auf YouTube und so weiter und hat erzählt, wie Gott ihn trotzdem in seinem Leid trägt. Und da wurde ein Song für geschrieben von den Outbows, Real Life heißt der, den wollen wir jetzt gemeinsam hören.
Ich weiß noch die Nacht, dass ich dachte, mein Gott, bitte nimm mich jetzt heim. Mich jetzt heim. Ich weiß noch den Tag, als ich wusste, ich schaff das hier nicht mehr allein.
mehr allein. Ich halte mich an deinem Versprechen fest, dass du mich niemals zerbrechen lässt. Warum fühle ich mich, als wärst du nicht hier? Doch wenn ich mich an alles erinnere, dann weiß ich, du hältst mich für immer. Und meine Zukunft ist sicher bei dir. Yeah. Egal was auf mich zukommt, weder hoch, weder tief, nein, ich hab keine Angst. Kann mir sicher sein, dass du kommst. Und egal was passiert, ich bin in deiner Hand. Dieses Leben endet, doch du bist Ewigkeit. Yeah. Egal was auf mich zukommt, du bist das, was bleibt. Du bist real life. Egal was auf mich zukommt, weder hoch, weder tief, nein, ich hab keine Angst. Kann mir sicher sein, dass du kommst. Und egal was passiert, ich bin in deiner Hand. Dieses Leben endet, doch du bist Ewigkeit. Yeah. Egal was auf mich zukommt, du bist das, was bleibt. Du bist real life.
Das ist real life, vielleicht hab ich nicht mehr viel Zeit, in der ich noch hier bleib. Was ist das, was dann von mir bleibt? Vielleicht kommt nach diesem Leben erst das real life. Aber wer hält mich, wenn alles zerbricht? Wenn alle Träume sterben und mein Körper mich zerfrisst? Wenn am Ende alles anders kommt als gedacht, dann geb ich trotzdem nie auf, du bringst mich durch die Nacht. Danke, Vater.
Egal was auf mich zukommt, weder hoch, weder tief, nein, ich hab keine Angst. Kann mir sicher sein, dass du kommst. Und egal was passiert, ich bin in deiner Hand. Dieses Leben endet, doch du bist Ewigkeit, yeah. Egal was auf mich zukommt, du bist das, was bleibt. Du bist real life.
Egal was auf mich zukommt, weder hoch, weder tief, nein, ich hab keine Angst. Kann mir sicher sein, dass du kommst. Und egal was passiert, ich bin in deiner Hand. Dieses Leben endet, doch du bist Ewigkeit, yeah. Egal was auf mich zukommt, du bist das, was bleibt. Du bist real life.
Radio Horeb, Abend der Jugend. Wir befinden uns immer noch Vollgas hier im Abend der Jugend. Wir machen heute ein bisschen länger, heute kein Abgemisch, sondern dafür noch mehr spannende Lebensgeschichten und Zeugnissen von Leuten, die Schwieriges und Schweres erlebt haben in ihrem Leben und wie sie das durchgestanden haben, hörst du heute Abend hier. Wir haben heute noch dabei den Samuel Koch auch. Der ist vor allem bekannt geworden in der großen Öffentlichkeit durch seinen schrecklichen Sturz bei Wetten, dass. Seitdem war er dann auch querschnittsgelähmt und an den Rollstuhl gebunden. Und meine Kollegin, die Anna, hat erst neulich beim Edenfest mit ihm gesprochen und ihm unter anderem die Frage gestellt, wie er auch immer wieder neu aufsteht und sich nicht unterkriegen lässt.
Lagst du schon öfter am Boden, wo du nicht mehr weiter wusstest? Und wenn, wie bist du da rausgekommen?
Oh ja, ich lag schon sehr oft am Boden und bin zunächst nicht mehr rausgekommen. Ich erinnere mich an etliche Begebenheiten, in denen ich aus dem Rollstuhl geplumpst wurde und dort lag oder liegen gelassen wurde oder vergessen wurde oder nicht um Hilfe rufen konnte oder gerufen habe oder wie wurde ich dann rausgeholt? Meistens von Menschen, die mich gerettet haben, aber auch manchmal auf gefühlt tierische Weise. Weiß noch, einmal bin ich im Maisfeld gelegen mitten in der Nacht, da haben Hunde von den Nachbarn so lange gebellt, bis sie ihre Herrchen nachts um vier geweckt haben und die mit den Taschenlampen loszogen und die mich gerettet haben auf dem Boden rumliegen. Also verschiedene am Boden zerstörte Situationen und auch ihre Rettungssituation, aber um mich auf die Metapher einzulassen, das praktische Beispiel beiseite zu lassen, ist es auch fast auch wieder, bin ich dankbar um einen Erfahrungsschatz. Gerade weil ich so oft am Boden lag, auch verzweifelt bin und immer wieder neue Schmerzattacken habe und Platzangst im eigenen Körper und nicht schlafen kann und mich nicht wehren kann, habe ich auch so eine Gewissheit und so Vertrauen und dann immer wieder doch eine einkehrende Ruhe, weil ich weiß, ich bin getragen und ich komme aus diesem Tal raus. Und leider auch umgekehrt, selbst in fröhlichen Glückseligkeitsmomenten kann man sich auch gewiss sein, keine Sorge, es geht auch wieder bergab.
Wie blickst du in die Zukunft?
Auf der einen Seite scheint es wie eine Utopie, sich eine schöne Zukunft zu malen, ob all der Ereignisse um uns herum. Und könnte fast sagen, ich bin auch, was unser Umgang mit der Welt angeht, fast ein bisschen trostlos. Vielleicht sollte ich jetzt nicht weiter in der Öffentlichkeit weitersprechen, weil wir haben so viele Jahre, Jahrhunderte, Jahrtausende Zeit gehabt, es zu lernen, das Miteinander. Und wir kriegen es einfach nicht gebacken. Wir hacken uns die Köpfe ein. Wir wissen mittlerweile, wie schädlich es ist, wie wir mit der Welt umgehen. Und wir gehen trotzdem alle wissentlich immer weiter zerstörerisch mit unserer Welt um. Was soll man da noch hoffen? Muss ich fast sagen. Und trotzdem habe ich heute tatsächlich heute in einem Vortrag relativ schön und anschaulich gehört. Klar wird diese Welt irgendwann vergehen. Vorher wird der Mensch auf dieser Welt vergehen. Aber was ich relativ sicher bin, ist, dass der Himmel nicht vergehen wird. Und der wird weiter da sein. Und das ist zwar eine sehr, sehr abstrakte himmlische Hoffnung auf eine Ewigkeit oder Unendlichkeit, aber ich trage die einfach darauf vertrauen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge schon zum Besten dienen, schon mit ins Hier und ins Jetzt und in die Gegenwart. Und die lässt mich nicht ruhen und für Gerechtigkeit und für ein liebevolles Miteinander kämpfen, einen, wie ich glaube, guten Kampf des Glaubens. Und da glaube ich an etwas, was ich noch nicht sehen kann. Deshalb auch einer meiner Lieblingsverse, Hebräer 11, Vers 1, ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht oder eben noch nicht sieht.
Radio Horeb, das war gerade Samuel Koch im Interview gemeinsam mit meiner Kollegin Anna. Das ganze Interview mit Samuel Koch kannst du auf unserer Homepage oder auch in der Radio Horeb App nachhören, zu finden bei der Talk- und Musiksendung. Das wurde gespielt am 14.06. und da erzählt er auch noch von seinen verrückten Gotteserfahrungen mitten im Leid und gibt noch weitere Lebensweisheiten mit auf den Weg. Und wir wollen als nächstes den Song Days Gone By hören. Ich finde oft, was ich an dem Lied so gut finde, ist, dass wenn man zurückschaut auf schwierige Zeiten, dass man dann doch Gott sehr gut sieht, wie er doch bei einem dabei war. In der Situation selber, finde ich, ist es oft gar nicht so leicht, manchmal Gott zu erkennen. Aber davon handelt der Song so ein bisschen und deshalb wollen wir den hören.
I searched to find my soul, a journey far from home, lost in the life I'd made. And I'd been running circles, living for the moment. I know I ran so far, was acting kinda crazy, coming up with empty. Felt like I lost my heart. Now I found a life that is clearer than the deep blue skies. It's true, you were right there. I can see it in the days gone by. I see you in the days gone by. Your promise never left my side. I know sometimes I tried to give up, still you caught me when I fell from high.
Radio Horeb, Abend der Jugend. Wir sprechen heute über Schicksalsschläge und wie wir damit umgehen können. Eine Person, die auch so einen Schicksalsschlag hatte, beziehungsweise genauer gesagt eine Krebsdiagnose, ist der Mark Naumann. Er ist 41, wohnt mittlerweile in Dänemark bei Sonderborg, ist aber eigentlich aus der Region von Passau und ist bei den Segelrebellen am Start. Hallo Marc.
Hallo Timo, hallo liebe Zuhörer.
Marc, du hattest eine Krebsdiagnose. Wie bist du damals dann damit umgegangen?
Das ist eine spannende Frage. Ich hatte sogar zwei Krebsdiagnosen. Und beim ersten Mal war das wie so ein, sag mal, salopp Schlag ins Gesicht. Und die Ärzte haben gesagt, wir machen jetzt Therapie. Und dann habe ich mich darauf eingelassen und habe die Therapie mitgemacht. Und als ich das zweite Mal krank wurde, da war das schon ein bisschen diffiziler. Dann fragt man sich, möchte ich die Therapie machen? Wie wird das alles ablaufen? Wie kann ich vielleicht auch mich selber bei der Therapie unterstützen? Aber erstmal ist es dieser Schlag ins Gesicht, der einen aus dem Leben reißt, wo man, oder wo ich mir zumindest als erstes gedacht habe, wie bringe ich das meiner Familie bei, schonend, ohne sie zu schockieren. Und auf der anderen Seite macht man sich Gedanken um sich selber. Ist das jetzt lebensbedrohlich? Ist das irgendwie heilbar? Und man hört die Informationen vom Arzt, aber gleichzeitig laufen im Hintergrund ganz viele andere Fragen, die man so schnell gar nicht beantwortet und sortiert bekommt.
Wie lebensbedrohlich war das bei dir dann damals?
Das war insofern lebensbedrohlich, weil es ein Hirntumor ist und das Hirn eben durch den Schädel begrenzt ist. Und wenn so ein Tumor zu sehr wächst, verdrängt er eben die Hirnmasse. Und bei mir war es zudem, dass der Liquorfluss, also die Hirnflüssigkeit, blockiert wurde, der Abfluss ins Rückenmark und sich deswegen die Hirnkammern aufgestaut haben. Und mein Arzt meinte dann auch, wenn wir das jetzt nicht sofort behandeln oder in den nächsten Stunden oder vielleicht möglicherweise auch nur Tagen, dann könnte es passieren, dass einfach die Hirnhäute reißen, weil der Druck im Kopf zu groß wird.
Also akuter Handlungsbedarf war da auf jeden Fall. Wie ist denn das mittlerweile?
Ja, nicht akuter Handlungsbedarf, aber akuter Abklärungsbedarf. So würde ich sehen, weil niemand so recht wusste, was ist da los und warum ist das und wie schnell kriegen wir das wieder in den Griff. Am Ende war es dann, musste keine Not-OP gemacht werden, aber man wusste dann zumindest sicher, diese und jene Tumorart ist es und so können wir das relativ zügig auch behandeln.
Wie geht es denn dir mittlerweile? Fühlst du dich mittlerweile frei vom Krebs?
Frei vom Krebs ist so eine Frage, die ich eigentlich gar nicht beantworten kann, weil man, also ich hatte zwei Krebserkrankungen, ich dachte nach dem ersten Mal, jetzt bin ich gesund und alles wird sein wie vorher und es war nichts wie vorher und dann bin ich ein zweites Mal krank geworden und so schwingt diese Angst oder dieses Bewusstsein für diese Erkrankung natürlich immer mit und auch, dass es jederzeit wiederkommen kann oder auch irgendetwas anderes kommen kann. Wobei mich diese Angst oder diese Befürchtung, also das ängstigt mich nicht, das ist keine Angst, sondern es ist einfach nur ein Bewusstsein für, ich muss mich beobachten und darauf aufpassen, dass wenn was ist, dass ich rechtzeitig handeln kann.
Wie hat sich dein Leben dann nach diesen zwei Diagnosen verändert?
Das war eine krasse Drehung. Also anfangs wollte ich natürlich, ich habe Jura studiert und wurde kurz vorm Jura-Examen, wurde ich das erste Mal krank und das zweite Mal auch wieder kurz vorm Jura-Examen. Und ich hatte immer so im Kopf, ich möchte mein Examen fertig haben, ich möchte dann als Anwalt arbeiten, man möchte natürlich Geld verdienen, Ansehen haben, den Eltern zeigen und der Familie, was man alles geschafft hat, den Freunden, der Freundin. Und nach der Erkrankung hat sich vor allem extrem gedreht, dass ich nicht mehr anderen gefallen wollte. Also nicht, dass ich ihnen nicht gefallen wollte, sondern mein Fokus war, ich wollte mir selber gefallen. Und ich wollte das machen, was für mich wichtig ist und womit ich mich gut fühle. Und nicht um Erwartungen zu erfüllen, die von außen kommen. Und dann habe ich mein Jurastudium tatsächlich noch abgeschlossen, was mir sehr wichtig war. Und am letzten Prüfungstag ist ein guter Freund verstorben. Und als ich aus der Prüfung rauskam und dann die SMS gelesen habe, dachte ich mir, okay, das ist jetzt wahrscheinlich auch so ein Warnzeichen für mich. Du hast diese Etappe abgeschlossen und jetzt ist Zeit für was Neues. Und Segeln war für mich immer so ein, das hat mich einfach begeistert und mitgerissen und mir auch ganz viel Freiheit gegeben, auch im Kopf Freiheit und Entspannung. Und dann habe ich mich entschlossen, einen anderen Weg zu gehen und nicht Jurist zu werden, sondern dann habe ich die Segelrebellen gegründet und organisiere seit 8 Jahren Segelreisen für junge Erwachsene, die an Krebs erkrankt sind, weil ich auch nach meiner Erkrankung, sobald die Ärzte meinten, es ist wieder alles in Ordnung, du darfst wieder rausgehen, bin ich zum Segeln bei jemandem mitgesegelt, 10 Tage lang und fühlte mich danach einfach unglaublich stark, weil das Segeln einen so rausbringt aus dem Alltag, aus der Komfortzone. Man merkt, was man tatsächlich zum Leisten imstande ist, wenn man vielleicht nicht mehr so diese Alltagsleistung hat oder die sportliche Fitness, aber man kann trotzdem Sachen machen, wo andere einen für bewundern oder bestaunen und sagen, boah, das hast du geschafft. Und man kann selber auch erzählen, ja, ich habe hier diese spannende Reise gemacht, uns ist dies und jenes passiert. Und wenn ich heute nach 10 Jahren an diese Reise zurückdenke, ich bin immer nur noch am Grinsen und freue mich einfach, dass ich das damals machen konnte und durfte.
Willst du noch ein bisschen mehr von den Segelrebellen erzählen? Was macht ihr so oder was ist euer Fokus, euer Ziel?
Ja, Segelrebellen sollen jungen Erwachsenen im Alter zwischen 18 und 40, manchmal auch 16, manchmal auch 42, helfen, wieder Lebensmut zu fassen und auch Selbstvertrauen aufzubauen. Vor allem diese Opferhaltung abzulegen. Denn nach so einer Therapie, das Umfeld ist ja besorgt um einen, macht sich also, hat Angst, dass wieder was Schlimmes passieren könnte und möchte dann so in Watte packen. Und Segeln ist ja kein Wattezustand, sondern man sitzt auf dem Schiff, ist dem Wetter ausgeliefert, muss sich auch manchmal durchs Wetter kämpfen, wenn dann ein Sturm aufkommt oder meinetwegen, wenn auch eine Flaute aufkommt, man einfach nicht vorwärts kommt, muss man sich überlegen, wie können wir unser Ziel erreichen. Und das Schöne am Segeln ist, dass eben alle zusammen auf dem Schiff sitzen und dass jeder seinen Beitrag leisten kann und nicht, wie wenn wir wandern gehen würden oder Fahrrad fahren und jemand kann dann nicht mehr, der bleibt dann zurück oder bleiben alle zurück, wartet man auf die anderen. Und beim Segeln sitzen wir alle in einem Boot und es ist einfach eine spannende Situation und es gibt ganz viele Erlebnisse und Erinnerungen auch danach, die einen noch lange motivieren können. Und das Besondere ist eben, dass wenn jemand bei mir aufs Schiff kommt, dass ich von Anfang an sage, also ich nehme die Leute so, wie sie sind. Ich brauche keine Vorstellungsrunde und manche sagen, du verhältst dich, als ob wir uns schon 10 Jahre kennen. Sowas haben sie vorher noch nicht erlebt, sondern oft ist ja so bei neuen Bekanntschaften erstmal so eine Grunddistanz und man möchte sich so gegenseitig abklopfen. Wer bist du, was kannst du und wie auch immer. Und bei mir am Schiff versuche ich das einfach auszulassen und jeder ist sofort mittendrin und mitten dabei. Und es gibt gar keine Zeit zu überlegen, ist das gerade richtig oder möchte ich das jetzt oder gibt es da irgendwelche Risiken, die ich jetzt vielleicht eingehen könnte. Risiken gibt es natürlich immer, die muss man sich auch überlegen, aber dieses Sicherheitsbedürfnis, was man so im Leben hat, mit Versicherungen, mit der Rente, mit der Wettervorhersage schon, es ist ja alles eigentlich unsicher, genauso wie auch die Gesundheit.
Was sind so die Rückmeldungen von den Leuten, die auf dem Schiff sind, die mit dir da unterwegs sind?
Die sind, also es gibt natürlich auch ganz wenige, die nicht begeistert waren, weil einfach Segeln nicht oder das Wasser nicht ihr Element ist. Aber tatsächlich die meisten oder ich würde fast sagen alle sind einfach begeistert und schwärmen noch später davon, wie spannend das war, auch wie ihnen das dann im Alltag geholfen hat, Probleme einfach anzugehen, weniger ängstlich zu sein, sich selber einfach mehr zuzutrauen. Als Parallele war eben mein eigener Segeltörn damals nach der Chemo, wo ich hier hingegangen bin. Und als ich dann im Zug nach Hause saß, habe ich mir so gesagt, jetzt bin ich unbesiegbar, jetzt schaffe ich alles. Weil ich habe diesen Sturm geschafft, ich habe dieses Wetter geschafft, ich habe diesen Turn geschafft und ich habe die Zähne zusammengebissen, wie man so schön sagt. Und jetzt fahre ich nach Hause und jetzt mache ich mein Jura-Examen und jetzt mache ich alles, jetzt schaffe ich alles, was ich möchte. Und das ist auch oft das Feedback von den anderen, dass sie sagen, ich bin jetzt einfach viel entspannter, wenn Probleme aufkommen, weil ich weiß, ich kann die schon irgendwie lösen.
Was für Leute sind denn dann genau auf dem Boot? Haben die die Diagnose bekommen? Sind die ärztlich geheilt, in Anführungszeichen? Was für Leute sind da auf dem Boot?
Das ist ganz unterschiedlich. Meistens sind natürlich Leute dabei, die ihre Therapie abgeschlossen haben und dann merken, dass sie im Alltag Probleme haben, nicht mehr zurechtkommen oder zu viele Ängste und Sorgen haben und da einfach rauskommen möchten oder sich helfen wollen. Es sind aber auch genauso Teilnehmer dabei, die vor der Therapie sind oder auch mitten in der Therapie. Es gibt auch die, die keine Therapie mehr machen können und die sagen, ich möchte trotzdem nochmal was Schönes erleben. Die sind genauso dabei. Und spannend finde ich es vor allem bei denen, die sagen, entweder vor der Therapie oder auch während der Therapie und sagen, ich brauche jetzt nochmal ein bisschen Kraft für meine Therapie oder damit ich das psychisch und vielleicht auch physisch durchstehe und sich dann auch so ein bisschen dopen wollen, sage ich mal, mit guten Erlebnissen und Erinnerungen.
Wenn ich jetzt selber da drin stecke in der Therapie, in der Diagnose, wie auch immer, und ich sage, hey, das hört sich richtig gut an, was du da gerade erzählst, wie kann man bei euch dabei sein oder sich melden?
Ganz unkompliziert gibt es auf der Webseite segelrebellen.com ein Bewerbungsformular. Da kann man seine Grunddaten eintragen und ich melde mich dann, wenn es einen passenden Platz gibt und bespreche dann alles auch, wie läuft so ein Turn ab und wie ist es mit den An- und Abreisezeiten, muss man da noch irgendwas anpassen. Natürlich gibt es auch oft medizinische Fragen, die noch zu klären sind, auch da kann ich Hilfe anbieten und ansonsten kann das auch ganz spontan laufen, dass dich jemand einen Tag vor dem Turn, vor dem Ablegen meldet und sagt, ich würde noch gern mitkommen, ich habe aber nur die nächsten 2 Wochen Zeit und dann kann man auch am nächsten Tag schon dabei sein. Es ist nicht, wie man sonst von Therapiemöglichkeiten oder solchen Angeboten kennt, dass man sich bewirbt und dann 6 Monate oder ein Jahr später erst eine Antwort bekommt, sondern es soll schnell und unkompliziert sein.
Das ist eine Kassenleistung oder wie finanziert ihr euch dann?
Das finanziert sich komplett über Spenden und über Sponsoring und die Teilnehmer zahlen auch einen kleinen Teil dazu, je nachdem, was sie sich leisten können. Für manche sind 100 Euro für einen 10-Tage-Turn schon viel, für andere sind 800 Euro noch wenig und deswegen ist das jedem freigestellt, wie er das unterstützen oder dazu beitragen möchte, dass das möglich ist.
Ja, hey, das hört sich echt cool an. Danke für das, dass du das so vielen Leuten ermöglichst, dieses, ich würde es ja fast schon therapeutisches Segeln irgendwie nennen und ja, auch so cool, dass die Leute da wieder so gestärkt rausgehen. Danke, dass du dir Zeit genommen hast für das Interview.
Sehr gerne, Dankeschön auch für das Interview.